Ja, wie verstehst du das Thema, diesen Satz? Ihr wandelt nicht mehr wie die Nationen. Ist das ein Befehl? Also nach der griechischen Grammatik ist das kein Befehl. Das ist eine Tatsache. Griechische Grammatik, eine Tatsache. Wir brauchen heute 3-4 Mal die griechische Grammatik. Ich muss aber nicht lernen. Gell? Ich sage euch das nur, weil das wichtig ist. Wir haben ja das große Problem. Und, oder ich muss anders anfangen. Ich predige ja seit vielen Monaten den Epheserbrief. Immer wieder mal mit Unterbrechung, ein anderes Thema, damit niemand Langeweile empfindet. Gell? Und das große Problem, was wir ja haben, ist, die einen sagen, du musst gar nichts tun, und die anderen sagen, du musst alles selber machen. Und irgendwo in der Mitte ist ja die Wahrheit. Und wenn ihr euch vielleicht erinnert, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dann ist ja der klare Text auch des Epheserbriefes so angelegt, dass er zuerst uns die ganzen Herrlichkeiten schildert, uns unseren tatsächlichen Stand vermittelt, Epheser 1, auch unsere Auswahl, vorher Abwurf des Kosmos und vieles andere. Und anschließend dann kommt die Aufforderung, und wenn das so ist, wenn ihr so Berufene seid, dann muss euer Wandel das irgendwie deutlich machen können. Also wer so weiterlebt wie die Welt, der kann wohl kein so ein Auserwählter sein. Wenn einer auserwählt ist, müsste man das erkennen. Ob du das jetzt selber machen musst, ob du das geschenkt kriegst, ist ein ganz anderes Thema. Das kommt später dran. Wichtig ist Tatsache, gell? Und deswegen sagt Paulus hier, das ist grammatisch indikativ, also ein tatsächliches Geschehen. Da sagt ihr, nicht die Epheser, auch die Salzhäuser, wenn wir jetzt in Salzhausen sind, gell? Oder die Hanau oder wo er sonst herkommt, Gießen will ich nicht vergessen. Gell? Und er sagt das ja auch zu uns, zur ganzen Ekklesia im Grunde. Und damit auch zu dir und zu mir. Und deswegen ist die Frage für mich persönlich, wenn ich mein Leben angucke, stimmt das? Ihr oder du wandelst nicht mehr wie die Nation. Kannst du dazu ja sagen? Ich denke doch, gell? Sonst wärst du heute Morgen nicht hier. Wer noch so wandelt wie die Nationen, der geht sonntags morgens zum Fußballspiel oder sonst wohin. Gell? Wir haben ja eben wieder so sportliche Ereignisse, die die Welt durcheinander bringen. Also das ist dann im Sinn der Leute oder anderes eben. Aber nein, Paulus sagt den Ephesern, das ist wichtig, merkt ihr das, denn wir kommen ja noch an Verse heute, sicher nicht alle, gell, wo du sagst, ja, warum sagt er das den Ephesern? Das kann ja wohl schlecht sein. Ja, denkt dran, er sagt, das ist so, du wandelst nicht mehr wie die Nation. Das ist kein Befehl, das ist eine Feststellung. Und jetzt kommt der Begriff alter Mensch, neuer Mensch, haben wir uns auch schon mit beschäftigt. Dann heißt es, ja, die einen sagen, der alte Mensch ist abgetan, er hat keine Geltung mehr. Ja, natürlich steht Römer 6, Vers 6, der alte Mensch ist unwirksam gemacht, heißt es da. Er hat keine Wirkung mehr, keine Auswirkung mehr. Worauf denn? Da musst du den ganzen Römerbrief lesen, dann stellst du fest, Paulus redet hier von heilsgeschichtlichen Tatsachen, er redet davon, dass deine Rettung feststeht, deine Rechtfertigung feststeht, deine Heiligung feststeht. Darauf hat der alte Mensch überhaupt keinen Einfluss mehr. Der ist unwirksam gemacht, wenn es um diese heilsgeschichtlichen Zustände geht. Aber ist er unwirksam gemacht, wenn ich nachher rausgehe und irgendeinen treffe und mit ihm rede? Ist er unwirksam gemacht bei meinem Nachbarn, meinem Arbeitskollegen oder bei meiner Familie? Passiert das nicht, dass ich gelegentlich wie ein alter Mensch reagiere, wenn mir was über den Leber läuft oder wie immer du das nennen willst? Also der hat auch noch Wirkung in meinem täglichen Leben unter Umständen im Verhältnis zu Menschen, im Umgang mit Menschen. Aber das hat doch keine heilsgeschichtliche Bedeutung, das muss ich unterscheiden. Wenn ich mich hinstelle und sage, der alte Mensch ist abgetan, der hat nichts mehr zu melden, nach dem Motto, jetzt kann der leben, wie er will, dann würde ich ja das auf den Kopf stellen. Auch das, was Johannes sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, 8 bis 10. Er sagt, wenn ihr sagt, ihr sündigt nicht, dann lügt ihr, dann betrügt ihr euch selber. Ja, sind wir jetzt ohne Fehler? Bin ich sündlos, verfehlungsfrei? Ganzen Leben nicht, gell? Wir werden das noch feststellen. Aber das hat auch nichts mit dem heilsgeschichtlichen Ergebnis zu tun, dass Gott in Christus auf Golgatha durch seine Auferstehung den alten Menschen unwirksam gemacht hat. Versteht ihr? Wir müssen unterscheiden. Das ist ganz wichtig. Wir werden das gleich noch sehen, auch aus der griechischen Grammatik heraus. Die Übersetzer sind sich da total uneinig. Ich habe zu Hause an die 40 Bibelübersetzungen stehen im Regal. Und die knappe Hälfte ist der Meinung, dass alles erledigt ist. Und die reichliche Hälfte, die sagt, ja, das ist zwar erledigt, aber okay, wir werden das dann gleich sehen. Das ist eine spannende Geschichte. Und hier siehst du alleine am Übersetzer, wie er tickt, was er heilsgeschichtlich für eine Vorstellung hat von dem Handeln Gottes in deinem Leben. Und von daher war das Thema für mich, das muss ich noch dazu sagen, ich war immer ein bisschen hin und her gerissen, weil ich gedacht habe, ja, die ersten drei Kapitel sind ja super, gell? Es gibt eine richtig tolle Predigt. Und dann Kapitel 4 und 5 und 6, da klemmt das immer wieder, gell? Und jetzt habe ich mich in den Spiegel angeguckt und habe gesagt, du kannst doch die Kapitel nicht auslassen. Entweder mache ich eine Predigt über einen Epheserbrief. Das ist ja auch für Seminare gedacht und sowas. Also ich muss den ganzen Epheserbrief behandeln. Ich kann ja nicht sagen, wir machen ein Seminar über den Epheserbrief bis Kapitel 3, gell? Ja, da weiß doch jeder, wo es geläutet hat. Also versteht ihr, wir brauchen die anderen auch. Aber, und das ist für mich wichtig, ich kenne ja inzwischen genug auch Geschwister, die ernsthaft die Bibel studieren und zu ganz anderen Schlüssen gelegentlich kommen, um das höflich auszudrücken. Und von daher ist mir wichtig, dass wir genau am Text mal untersuchen, wie weitgehend ist denn jetzt meine Verantwortung und mein Handeln, wenn es um Kapitel 4 bis 6 geht, des Epheserbriefes angelegt. Oder wie viel macht er denn davon? Muss ich alles machen oder gar nichts? Oder wie ist denn das? Und geht es überhaupt ums Tun? Ja, versteht ihr, das ist das Problem. Und deswegen müssten wir, und das fängt ja schon gut an mit dem ersten Satz, hier im Epheser Kapitel 4, Vers 17, wo Paulus sagt, ich bezeuge euch im Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, so wie auch die Nationen wandeln. Ja, danke, gell? Wenn der Paulus heute hier wäre und würde zu uns reden, zu unserer Versammlung heute Morgen, könnte er auch diesen Satz zu uns sagen. Ihr könnt zu uns sagen, ich bezeuge euch, ihr wandelt nicht mehr wie die Nationen. Völlig klar. Da kannst du noch Fehler haben, so viel du willst, das spielt überhaupt keine Rolle, darum geht es ja nicht. Es geht um den heilsgeschichtlichen Aspekt der Herausrufung einer Gruppe von Menschen für das Heilsziel Gottes, die er zubereitet. Die sind nicht fertig, sondern das ist ein Prozess. Das werden wir auch noch feststellen heute. Das ist ein Prozess, der nach und nach wächst. Das wird mehr. Und ich will noch, Epheserbrief ist ja jetzt das Ende des Dienstes von Paulus, gell? Das waren so die letzten Sachen, seine Gefangenschaftsbriefe. Und da war er auf dem Höhepunkt seines Glaubenslebens und dann schreibt er solche Sachen. Und wenn wir mal den Anfang reingucken, 1. Thessalonicher 1, da war doch kein Unterschied. 1. Thessalonicher 1, 6 bis 9, was sagt er denn? Das war die erste Versammlung, die er quasi in Gänsefüßen gegründet hat. In 6 bis 9 schreibt er den Thessalonischern, die Anfänger des Glaubens waren, aus der Predigt des Paulus heraus, da schreibt er ihnen, auch ihr wurdet unsere Nachahmer und die des Herrn, empfangend das Wort in viel Drängnis mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr, Vorsicht, Vorbilder, Typen wurdet all denen, die glauben, all den Treuen in Mazedonien und in Achaia. Denn von euch her ist das Wort Gottes heraus erschollen, das ist wie ein Echo durchs Land gedrungen, nicht allein in Mazedonien, Makedonia, sondern auch in Achaia. und in jedem Ort ist euer Glaube, der Glaube zu Gott herausgekommen. Ja, wie geht denn sowas? Wie kann denn sowas als Zeugnis deutlich werden, wenn die nicht gepredigt haben, sondern nur gelebt? Paulus hat ihnen gepredigt und die haben gelebt gemäß ihrem Glauben. Und dieses Glaubensleben war das Lebenszeugnis dieser Glaubenden. Heinrich Langenberg sagt immer, auch vom Jakobusbrief, das ist das Glaubenszeugnis. Ja, eben, mein Wandel, egal wo der herkommt, ob ich das mache oder Gott das macht, lasse ich jetzt außen vor. Die Tatsache steht, mein Wandeln in dieser Welt ist ein Beweis für meinen Glauben. Sonst könnte der Paulus nicht zu dir sagen, du wandelst nicht mehr wie die Nation. Also erkennt man da doch was. Wie oft haben wir schon drüber gesprochen, deine Nachbarn und Leute, mit denen du zusammenkommst, wie auch immer, bei dir die Feuerwerke, die wie oft haben die bezeugt, du bist verrückt, bist heilig oder was weiß ich, oder spinnt oder irgend sowas. Gell? Das hat jeder schon erlebt. Oder andere Formen, sie haben dich bewundert oder was weiß ich. Zu mir haben sie mal gesagt, weil ich meinem Chef angeschrien habe, was man eigentlich nicht machen soll. Gell? Da haben sie zu mir gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass auch ein Heiliger mazonisch werden kann. Gell? Fand ich gut, war ein Zeugnis. Die haben gewusst, eigentlich bin ich anders. Ich hätte es nicht machen dürfen. Gell? Die wussten, wie ein Heiliger zu leben hat. Und ich habe es nicht gewusst. Also gut. Und daran erkennst du, es hat sich was geändert in deinem Leben. Du bist anders geworden. Und ich will euch nochmal einen Vers lesen aus 1. Korinther 6, Vers 11. Erzählt ihr eine ganze Menge schlechte Sachen auf, der Paulus, und sagt dann zu den Korinthern, und diese Art, nämlich solche Lästerer, Diebe, Habgierige und Homosexuelle, Ehebrecher, Weichlinge und so weiter, alles was er aufzählt, diese Art sind manche von euch gewesen. Doch, Achtung, ihr habt euch abwaschen lassen. Nicht ihr habt euch selber abgewaschen. Ihr habt euch abwaschen lassen, das ist ein feiner Unterschied. Philipper 2, Vers 12. Suche deine Rettung mit Furcht und Zittern, steht da nicht da. Sondern lass Gott wirken mit Furcht und Zittern an deiner Rettung. Also du musst ihn machen lassen. Ihr habt euch abwaschen lassen, ihr seid, ihr wurdet geheiligt, passiv. Vergangenheit, passiv. Ihr wurdet geheiligt, das hat einer gemacht, nicht ihr habt euch selber geheiligt. Und ihr wurdet gerechtfertigt in dem Namen des Herrn Jesus und so weiter. Also ihr wart früher ganz schlechte Leute und jetzt seid ihr geheiligt worden. Er hat euch rausgeholt, hat euch verändert, hat euch wachsen lassen. Und jetzt kann der Herr sagen, durch Paulus, es sind ja seine Worte, kann der Herr sagen, ihr wandelt nicht mehr wie die Nationen. Das ist das Ergebnis seines Wirkens in meinem Leben. Und was sagt der Petrus? War der etwa anderer Meinung? Ihr kennt ja mein Steckenpferd, dass ich immer suche, dass die Apostel dasselbe sagen, dass wir die nicht so trennen. Oder sagen, nur Paulus hat mir was zu sagen, die anderen nicht. Petrus sagt, es ist genug, 1. Petrus 4, Vers 3, es ist genug für euch, die vorübergegangene Zeit den Beschluss der Nationen vollführt zu haben. Es ist genug, jetzt ist Schluss, gell? Jetzt seid ihr rausgerufen und jetzt tut Gott mit euch arbeiten, er verändert euch. Ja, das hat mir richtig gefallen, gell? Als ich damit mich intensiv beschäftigt habe und festgestellt, guck mal da, bei all meinen Fehlern, die ich noch habe, und das wird ja ähnlich gehen, hoffe ich, kann doch der Herr zu mir sagen, du wandelst nicht mehr wie die Nationen. Ja. Das ist ein Zeugnis, gell? Ein Zeugnis in unserem Leben. So, wie waren die Nationen? Vers 18, wir haben es in der Einleitung schon mal gehört. Sie sind verfinstert worden. Sie sind verfinstert worden. Ich finde das wichtig, gell? Die haben sich nicht selber verfinstert. Ja, ist auch interessant. Sie sind verfinstert worden in ihrer Denkart. Sie sind entfremdet worden dem Leben Gottes. Das ist ein ganz wichtiger Vers für die heilsgeschichtliche Struktur des Heilswerkzeugs Gottes. die Nation, Leute, um die es hier geht, sind entfremdet worden, ne? Dem Leben Gottes. Er hat schon mal davon geredet, im Vers 2, Epheser 2, Kapitel 2, Vers 12, Entschuldigung. Da hat er gesagt, ihr, die Epheser, die ihr Nationen, Leute seid, ihr seid von Christus getrennt gewesen. Was ist denn, wenn einer was getrennt hat? Ich weiß nur, wenn meine Frau Stoff trennt, dann sind das zwei Teile anschließend. Vorher war das ein Teil. Also wenn die getrennt waren von Christus und entfremdet dem Bürgerrecht Israels, was ist denn, wenn einer entfremdet wird? Da war er wohl mal nicht fremd. Ich will das Thema nicht ausdehnen. Ich will euch nur zeigen, dass du immer und immer und überall in der ganzen Schrift massive Hinweise darauf findest, dass das Gotteshandeln in seiner Heilsgeschichte eigentlich eine Rolle spielt und nicht mein Handeln. Er macht das alles klar. Aber trotzdem gibt es die Verantwortung, dass wir in seinem Wirken so leben, dass wir ihn wirken lassen. Wir kommen noch an die Stelle auch mit dem Betrüben des Geistes. Das heißt also, wenn er das gemacht hat, hat das einen ganz bestimmten Sinn. Er hat die Weltgeschichte strukturiert gemäß seinem Heilsplan und wie wir auch wissen sollten, nicht um uns einen Gefallen zu tun oder weil wir so wichtig sind, sondern weil es um die unsichtbare Welt geht. Das heißt, die Engelwelt ist der wichtige Punkt. Die müssen was lernen und die brauchen die irdische Schöpfung inklusive der Nationenleute, der verstockten Leute und der Gläubigen und der Herausgerufenen, wie sie alle heißen, um den Heilswillen Gottes kennenzulernen. Das ist ihr Lehrbeispiel, klare Aussage der Schrift, Hebräer 1 oder wenn Paulus vom Theater spricht. Heißt doch nichts anderes. Jetzt kann ich mich aber nicht zurücklehnen und kann sagen, ja gut, er macht ja alles. Jetzt brauche ich nichts mehr zu tun. Stimmt ja irgendwo, gell? Aber so sollte man das nicht ausdrücken. Sonst nimmt man denen, die dazwischen stehen, ein Stück ihrer Verantwortung ab. Und das lehne ich auch ab. Sondern wir wissen, dass unser Wandel ein Zeugnis für den geschenkten Glauben ist. Dass unser Wandel auch von ihm gesteuert und wachstümlich veranlasst wird, dazu kommen wir jetzt. Aber es ist kein Grund zu sagen, jetzt kann ich machen, was ich will. Wer so denkt, gehört sowieso nicht dazu. Wer meint, ich kann jetzt machen, was ich will und Gott macht den Rest, der hat nicht begriffen, worum es geht. Da müssen wir nicht diskutieren. Wichtig ist, denen zu helfen, die im Glauben stehen, das Recht einzuordnen. Bei mir sind die wichtig, die auf der Seite getrümmt werden mit dem Drohfinger. Wenn du nicht das und das machst, dann landest du in der Hölle oder was weiß ich, was da alles gepredigt wird. Ich möchte denen helfen zu verstehen, dass nicht ihre Leistung sie gerecht macht vor Gott, sondern dass Gott es ist, der sie gerecht gemacht hat. Und dass jetzt an mir liegt, ihn in mein Leben hineinzulassen, wirken zu lassen, zuzulassen, dass er mich wäscht. Wir haben ja das Problem in unserer Sprache, dass es diese grammatische Struktur nicht gibt, dass etwas aktiv und passiv gleichzeitig ist. Das kennen wir im Deutschen nicht. Aber das Griechische kennt das. Und in der griechischen Sprache des Neuen Testamentes, die für mich ja das entscheidende Moment ist, kannst du aktiv was machen, während passiv an dir was geschieht. Beispiel, ich wasche mich. Okay? Dann mache ich was, gleichzeitig geschieht was an mir. Ich lasse Gott wirken. Philipper 2, Vers 12 steht nur in zwei Bibeln, die ich kenne. Der Rest macht es falsch. Leider, gell? Also lasse zu, dass Gott wirkt. Das Problem ist, dass die Sprachwissenschaft, ich habe nichts gegen Wissenschaft, die Sprachwissenschaft, wenn es um biblische Begriffe geht, der Meinung ist, dass dieses Aktiv-Passiv-Verständnis des Wortes sich im Laufe der Jahrhunderte geändert hat und dass das heute aktiv zu lesen ist. Deswegen schreiben alle Philipper 2, Vers 12, wirke deine Rettung mit Furcht und Zittern. Dort steht aber, lass wirken. wenn ich beachte, dass dieses Verb dort sich nicht geändert hat. Weil das ist geschrieben worden vor 2000 Jahren. Da galt das noch. Und heute soll das nicht mehr gelten, weil sich es geändert hat. Das kann mir erzählen, wer will. Für mich gilt, was da steht, vor 2000 Jahren geschrieben. So, und wie geht es weiter hier in unserem Vers? Jetzt kommt noch die interessante Stelle. Vers 20, 21, 22. Ich lese das mal 20, 21. Wir haben hier drei Dinge genannt. Ihr aber lerntet den Christus nicht zu kennen. So wie die Nationen jetzt leben, gell? Ihr aber lerntet den Christus nicht zu kennen. Wenn ihr ihn denn schon hörtet und in ihm gelehrt wurdet, so wie es Wahrheit in Jesus ist. Drei Dinge. Ihr habt was gelernt. Ihr seid gelehrt worden. Und ihr habt was gehört. Diese drei Vorgänge sind wichtig. Was ist das Erste, was ein Jünger, Jünger heißt Lernender, gell? Die Mathetes, die griechisch heißt der Lernende, das sind wir alle. Auch wenn wir Söhne sind, sind wir immer noch Lernende. Ich lerne jeden Tag was dazu. Und die Lernenden, was hat Jesus zu denen gesagt? Matthäus 11, 29, ich will es schnell lesen, muss nicht lange blättern. Da sagt zu seinen Lernenden, und das bin ich auch noch, hebt mein Joch auf euch und lernt von mir. Was sollen sie denn lernen? Lernt von mir, von Jesus. Ich bin sanftmütig, im Herzen demütig und, wenn ihr das lernt von mir, werdet ihr buchstäblich Hinaufruhe finden, Anapausis, Hinaufruhe für eure Seelen. Also wenn ich von Jesus lerne, wäre ich ruhiger in meinem Leben. Ich kann mich nach oben hin orientieren. Ich habe die Hinaufruhe. Ich weiß, er steuert mein Leben. Das ist das Erste, was du lernen darfst, wenn du erkannt hast, dass du von ihm abhängig bist. Wie ist es mit dem Hören, beziehungsweise mit dem Gelehrtsein? Das kommt hier zuerst. Das ist der Johannes, der uns das sagt. Im 1. Johannes, Kapitel, ja, noch mal gucken, wenn ich nichts Falsches sage, 2, Vers 27, ein ganz wichtiger Vers für die Leibesglieder. 1. Johannes 2, 27. Er redet von der Salbung mit dem Geist. Und er sagt hier, ihr, Epheser, Kolosser, Nidda und Hanauer, Gießener, egal wer das ist, ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt nicht Bedarf, auf dass euch jemand lehre, sondern wie seine Salbung euch alles betreffend lehrt. So ist es auch wahr und keine Lüge und wie sie euch lehrt, so bleibt in ihm. Wer belehrt uns? Der Heilige Geist, Christus durch den Geist, Johannes 16, gell? Ich schicke euch den Geist und der macht das dann. Der hat das von mir. Ich habe es vom Vater, der Geist hat es von mir. Also du brauchst keinen Pastor, der dir sagt, was du zu machen hast, sondern wenn du dazugehörst zu denen, die herausgerufen sind, dann ist es der Geist, die Salbung mit dem Geist, die dich belehrt. Also du bist von Jesus ergriffen, du weißt, er ist für mich wichtig in meinem Leben. Jetzt höre ich auf ihn und der Geist belehrt mich und das Hören, das sagt Paulus ja ganz deutlich im Römerbrief im Kapitel 10. Wo kommt der Glaube her? Römer 10, Vers 17. Aus dem Gehörten, gell? Aus der Predigt steht in deiner Bibel wahrscheinlich auch gut. Nur das ist ja nicht das Einzige, gell? Hörst du nur Predigten oder liest du auch Gottes Wort selber? Ja, also immer wenn du dich mit seinem Wort beschäftigst, dann hörst du sein Reden. Also aus dem Gehörten kommt der Glaube. Die drei Dinge, die also Paulus ja aufhört in Epheser 4, 20, 21, da sagt er doch, ich sage nochmal den Anfangssatz, ihr wandelt nicht mehr wie die Nationen. Warum? Ihr habt was gelernt. Ja, wie denn? Weil ihr was gehört habt. Gell? Und deswegen seid ihr jetzt gelehrt. Und weil er gelehrt sei durch den Geist, wandelt er nicht mehr wie die Nationen. Das ist eigentlich ganz einfach. Gell? Muss ich mich da anstrengen? Muss ich da Berge erklimmen? Nein, ich darf glauben, das, was ich lese, und ich darf mich ihm sozusagen ausliefern, darf ihn an mir wirken lassen, und dann verändere ich mich, und der sogenannte alte Mensch, der unwirksam gemacht ist, selbst der wird nach außen hin sich anders benehmen, als das der Fall ist, wenn das nicht so wäre. Ja, und damit will ich mich jetzt noch ein bisschen beschäftigen, weil das ist immer so das Problem. Wir hatten mal einen alten Bruder, er ist schon beim Herrn, der lief immer rum und hat gesagt, hier gibt es einige, die wollen den alten Menschen noch verbessern. Ja, er hat damit gemeint, der ist abgetan, gell? Was ja stimmt, heißt eigentlich unwirksam gemacht. Er ist unwirksam gemacht. Aber die Frage ist er deswegen ganz weg? Oder gibt es den immer noch möglicherweise irgendwo? Es gab mal einen großen Theologen, der hieß Martin Luther. Der war ja sehr für die Taufe und hat immer gesagt, wenn du getauft bist, da ist der Alte ersoffen, gell? Und dann hat er gesagt, aber das Biest schwimmt immer noch, gell? Das war Luther. Der Alte, der ist ersoffen, der müsste ersoffen sein bei der Taufe. Nee, der schwimmt aber noch, gell? Und das ist der eigentliche Konflikt. Das ist das, und da hat unser Bruder Luther recht, wenn ich das so sagen darf. Das ist bis heute so geblieben, gell? Die einen sagen, erledigt, die anderen sagen, guck doch hin, gell? Eben habe ich wieder Mist gebaut. Ja, wo kommt denn der Mist her? Das ist doch nicht der Neue, der Inwendige. Der tut doch nicht verfehlen oder sündigen. Das macht doch der andere. Also gibt es denn doch noch? Ja, aber der hat keine Auswirkung mehr auf meinen heilsgeschichtlichen Lauf. Das ist geregelt, gell? Ich bin gerechtfertigt, geheiligt, ich bin gerettet. Ist alles in Ordnung. Und trotzdem schwimmt das Biest noch, um das mit Luther zu sagen. Und deswegen ist interessant, was Paulus jetzt in den nächsten Versen sagt, 22 bis 24. Die müssen wir mal ganz langsam lesen. Und anschließend sage ich euch nochmal so 3, 4 grammatische Wichtigkeiten, die wir hier brauchen, um nicht zum falschen Verständnis zu kommen. Er sagt hier weiter, dann gilt für euch, wenn das alles so ist, wie wir bisher besprochen haben, dann gilt für euch, abzulegen, was gemäß dem vorherigen Wandel ist, den alten Menschen, den zugrunde gehenden, gemäß den Begierden der Täuschung. Wozu? Um verjüngt zu werden im Geist eures Denksinns und den neuen Menschen anzuziehen, den gemäß Gott geschaffenen, in Gerechtigkeit und Ehrerbietung der Wahrheit. Aber ganz langsam, was gilt für uns jetzt? Den Alten ablegen, verjüngt werden und den Neuen anziehen. Sind das Befehle? Nichts vom Befehl zu sehen hier. Ich sage euch, was hier steht. Und erkläre euch das dann. Und du musst keine Grammatik lernen. Du sollst nur wissen, dass das Hand und Fuß hat, was da steht. Davon gehen wir sowieso aus. Diese drei Begriffe, ablegen, verjüngen und anziehen, stehen in der griechischen Grammatik Infinitiv Aorist. Kannst du auch umgedreht sagen. Was ist Infinitiv? Lateinisch, gell? Das muss man auch noch Lateinisch lernen, gell? Das ist ja schrecklich. Das ist unbestimmt, unbegrenzt Infinitiv. Wir kennen ja im Deutschen vielleicht noch, dass aus dem Lateinischen kommt, oder im Französischen gibt es das auch, finito, gell? Das ist fertig, das Ende. Und in was davor steht, macht das eigentlich unbestimmt. Infinitiv, also unbestimmt. Unbegrenzt, das ist offen. Beispiel, ich sage jetzt lesen. Lesen, was fängst du mit dem Wort an? Lesen. Ja, hat er gelesen oder liest er gerade oder will er erst lesen? Keine Ahnung, gell? Lesen. Lesen. Lesen ist Infinitiv. Unbestimmt. Unbegrenzt. Keine Ahnung. Du brauchst den Kontext dafür. Du musst das Ganze lesen, wo das Wort Lesen drin steht. Damit du weißt, was das Lesen heißt an der Stelle. Also Lesen alleine ist zu wenig, gell? Infinitiv. So. Und Aorist, was ist Aorist? Hat 7 Bedeutungen, so ist Stevie Gellner. Also wie der Schreiner macht, so ist egal. Also es ist 7 Bedeutungen. Jetzt muss ich gucken, welche Aorist oder welche Bedeutung oder Auslegung, wie du es nennen willst, ist Aorist. Gibt es im Deutschen, nicht nur im Griechischen. Und dann nehme ich den jetzt. Ich sage euch mal die Hauptbedeutung von Aorist. Kennt ihr in Australien den großen Felsen, das rote Ding da, was da steht, ist ja weltberühmt. Gell? Das soll ja ein Meteorit sein. Und der ist irgendwann mal auf die Erde gekracht und jetzt liegt er dort. Ja, Millionen sagen sie, egal wie, streiten wir uns nicht. Kann sein, vielleicht liegt er 6000 Jahre dort, keine Ahnung. Also das lasse ich offen. Aber der liegt da. Kannst du den wegrücken irgendwie? Da gibt es keinen Kran der Welt, der den wegbringt. Aber Aorist heißt, es ist passiert. Aber das ist immer noch so, gell? Das ist immer noch so. Da hat sich nichts dran geändert. Aorist heißt, also die Übersetzer, die den Aorist immer mit Vergangenheit übersetzen, machen einen großen Fehler. Das ist auch Vergangenheit, weil es passiert ist. Aber es wirkt immer noch fort. Das Ding siehst du heute noch da liegen. Und so gibt es Ereignisse und Dinge in unserem Leben, die sind passiert, haben aber immer noch Auswirkung. Das wirkt immer noch. Verstehst du? Und die beiden Dinge zusammen, infinitiv, unbestimmt, unbegrenzt, wirkt immer noch. Das steht hier bei diesen drei Begriffen. Also, es gilt für euch, abzulegen. Was heißt denn das dann? Wir haben ja Bibel, Elberfelder sagt, ihr habt abgelegt. Das kannst du grammatisch machen. Aber heilsgeschichtlich passt das nicht. Ich beweise es das gleich mit 2. Korinther 4, Vers 16. Grammatisch ist es möglich zu sagen, ihr habt abgelegt. Übrigens, die Dauerübersetzung schreibt das auch so. Erschreckenderweise. Jetzt kriege ich wieder Ärger, gell? Ihr habt abgelegt. Nein, Moment mal. Von den fast 40 Übersetzungen, die ich habe, ist die reiche Hälfte, die das anders sieht. Und die haben einen guten Grund dafür, nämlich, das ist ein Vorgang. Das ist ein Prozess. Das ist etwas, was angefangen hat und immer noch andauert. Das heißt also, wir haben nicht abgelegt. Wenn der Alte abgelegt wäre, im Sinne, der hat keine Wirkung mehr, nicht nur heilsgeschichtlich, sondern auch in meinem buchstäblichen Leben, dann wäre ich sündlos, fehlerfrei. Ich sage ja manchmal, wenn mich einer fragt, wie geht's dir? Sag ich mal, ich bin kerngesund, steinreich, weiß alles. Gell? Und dann wissen die schon, vergiss es, frag den nie wieder. Gell? Das gibt's nicht, das gibt's da nicht. Ist einer von euch fehlerfrei, sündlos? Inklusive mir, ist doch Unsinn. Gell? Aber bist du besser geworden? Aber mit deinen alten Gewohnheiten, was haben wir am Anfang gelesen? Ihr wandelt nicht mehr wie die Nationen. Hat sich da was geändert in deinem Leben? Was habe ich denn früher all gemacht? Ich war ja von Geburt an Zeuge Jehovas. Aber die sind zum Teil auch nicht besser wie die Welt, wenn es um mich geht. Ich rede nur von mir, gell? Gibt auch Anständige wie meine Frau, die ist auch da reingeboren. Die war so gerecht und ich war der Ungerechte. Ich habe früher gestohlen, gelogen, ich habe alles gemacht als Zeuge Jehovas. Und dafür schäme ich mich heute, aber ich kann es bekennen, weil da hat sich was geändert. Ich würde heute vieles, was ich früher gemacht habe, in meiner Religion nicht mehr tun. Gell? Hat sich was völlig verändert. Und so ist es auch bei dir. Egal wie du groß geworden bist, du hast früher andere Sachen gemacht als heute. Also, wenn es also hier heißt, für euch gilt, abzulegen, was gemäß dem vorherigen Wandel ist, nämlich den alten Menschen, dann arbeiten wir doch daran, wieder in Anführungszeichen, weil er wirkt in meinem Leben. Ich lasse ihn wirken. Philipper 2, Vers 12. Ich lasse ihn wirken. Das heißt also, das Ablegen ist ein Prozess. Glaub nicht, du bist schon fertig. Warum schreit im Paulus in Römer 8, wir brauchen noch die Freilösung aus unserem irdischen Leib, weil er den so gequält hat. Lies nach Römer 6 und 7 dazu. Dann merkst du doch, auch dem Apostel ging das nahe. Also ein ständiger Vorgang der Veränderung, etwas Wachstümliches. Und damit niemand sagen kann, der eine hat sich wieder was zusammengestrickt, das könnten wir ja gelegentlich auch mal, dann lese ich euch 2. Korinther 4, Vers 16 vor. Den Vers könntest du dir sparen, wenn das nicht so wäre. 2. Korinther 4, Vers 16 wäre sinnlos, wenn das nicht dieser Prozess wäre, von dem Paulus im Epheserbrief redet. Denn er sagt in 4, Vers 16, deswegen sind wir nicht entmutigt, bei allem, was wir erlebt haben, er schildert ja eine ganze Menge Dinge vorher, deswegen sind wir nicht entmutigt, wenn auch unser äußerer Mensch verdorben wird. Der äußere, der Fleischesleib, der alte Mensch, den kannst du auch noch dazu rechnen. Aber was passiert? So wird auch unser Innerer Tag für Tag nach oben hin erneuert. Du musst jetzt hier stehen, da ist mal neu gemacht. Und jetzt ist das so. Selbst das Neumachen ist ein wachstümlicher Prozess. Und das Ablegen gehört dazu. Das heißt, es ist wie zwei Kurven. Kennst du die Statistik? Gell? Das eine geht nach oben und das andere nach unten. Irgendwo treffen die sich in der Mitte. Also, es geht um einen wachstümlichen Prozess. Und wenn es hier heißt, um verjüngt zu werden, 4 Vers 23, um verjüngt zu werden, wieder infinitiv, aorist, unbestimmt, andauernd, verjüngt werden, passiert laufend, wir werden ständig jünger. Ist das nichts? Ja, nicht an dem alten Menschen, nee, an dem Neuen, an dem Inneren. Wir werden verjüngt im Geiste und in unserem Denksinn, sagt er hier. Hast du früher anders gedacht als heute? Ja, aber hoppla, gell? Da hat sich was Gewaltiges getan. Der Timotheus schreibt Paulus mal in Titus 3, Vers 5, das geschieht aber nicht aus Werken. Versteht ihr, jetzt machen wir nicht wieder den Fehler, dass wir sagen, ja, der innere Mensch muss verjüngt werden, jetzt muss ich mich anstrengen, dass der jünger wird. Natürlich ist das sein Wirken, aber lass das zu, erkenn das, dass das so ist, freu dich dran und fang nicht schon wieder an zu jammern, wie das gelegentlich auch gehört wird, wenn ich das und das und das und das nur noch könnte. Was sagt Paulus den Galatern? Vergleich dich nicht mit dem anderen, sondern guck auf dein Leben, wie sich das geändert hat, wie das besser geworden ist. Und daran sollst du dich freuen. Wir lesen nochmal Galater 5, Vers 16. Die Galater waren da auch so eine Truppe. Die haben doch gemeint, sie müssen wieder zum Gesetz zurück, sie müssen was tun, damit das alles besser wird, sich auch beschneiden lassen, damit sie gerettet werden und, und. Und Galater 5, Vers 16, da heißt es hier, ich aber sage euch, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches keinesfalls, was steht bei dir? Vollbringen.
Erfüllen.
Erfüllen, schon besser. Erfüllen ist schon ein Stück besser, sage ich gleich warum. Da steht das Wort, was Heinz wahrscheinlich nicht mag, vollendigen. Aber interessant, gell? Zum Trost für dich. Der Heinz Schumacher schreibt das an der Stelle auch in seinem Neuen Testament. Da habe ich gestaunt, gell? Der Deutschexperte Heinz Schumacher schreibt dieses Wort, was nicht im Duden steht. Vollendigen. Warum denn? Weil es im Griechischen zwei Worte gibt. Das eine heißt vollenden und das andere heißt nach unserem Ausdruck vollendigen. Weil beendigen, das gibt's. Das steht auch im Duden. Gell? Beendigen hat der Deutsche kein Problem mit. Aber bei vollendigen, da wird es schwierig. Gell? Wo ist denn der Unterschied? Wo ist der Unterschied? Ja, wenn was vollendet ist, dann ist es fertig und bleibt bestehen. Nach dem griechischen Kontext. Wenn es aber vollendigt ist, dann ist es fertig und ist weg. Das ist ein Unterschied. Du baust ein Haus, das Haus ist vollendet und deine Arbeit ist vollendigt. Weil jetzt kannst du am Sofa liegen, die Beine hochlegen. Gell? Und das ist der Unterschied im griechischen Kontext, auch wenn unsere Sprache das nicht ausdrückt. Brauchen wir aber ein Hilfsmittel, um das ausdrücken zu können, muss natürlich erklärt werden, keine Frage, gell? Also wenn hier heißt, im Galater 5, Vers 16, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches keinesfalls zum vollen Ende bringen, erfüllen, auch gut. Ja, was denn? Das heißt doch im Klartext, ich sündige noch, Aber Gott wird verhindern, dass ich diese Sünde oder Verfehlung zum vollen Ende bringe. Er lässt mich ein Stück auf diesen Weg gehen und dann bremst er mich. Er wird nicht zulassen, dass ich das vollende. Wann? Wenn wir im Geist wandeln. Und deswegen, das passt hier dazu. Ihr werdet verjüngt im Geist. Ja, wenn wir uns mit den geistlichen Dingen beschäftigen, werden wir verjüngt und unsere Verfehlungen kommen nicht zum vollen Ende, wenn es denn welche gibt und welche es auch sein mögen, sondern Gott bremst uns aus. Das ist hier der Sinn des Verses. Und dann steht noch im 24, um den neuen Menschen anzuziehen. Ja, und das Anziehen, infinitiv aus, unbestimmt, unbegrenzt, andauernd, heißt auch nichts anderes. Das Anziehen ist nicht eine Sache von einem Moment, sondern wachstümlich angelegt, weil wir Tag für Tag, 2. Korinther 4, Vers 16, nach oben hin neu gemacht werden, verjüngt. Gell? Du gehst im Kleiderschrank, holst den Kittel und ziehst den an. Ja, dauert auch einen Augenblick, je nachdem wie alt man ist. Aber hier ist es ein Prozess, der unser ganzes irdisches Leben andauert, bis wir vollendet sind und bei ihm sind. Ich lese euch mal einen Satz von Heinrich Langenberg vor. Nicht, dass einer sagt, einer hat was erfunden. Gell? Das Anziehen ist keine abgeschlossene Tatsache, Heinrich Langenberg, die der Vergangenheit angehört, sondern etwas Fortdauerndes, wie auch der neue Mensch dem Gesetz der Entwicklung und des Wachstums untersteht. Und er hat eine ganze Abhandlung darüber gemacht. Also er sieht das auch wachstümlich. So, das war das Wichtigste von dem Epheser Kapitel 4 ab Vers 17. Und jetzt kommt was? Die letzten 10 Minuten, ja, vielleicht auch nur 5, ich will euch nicht strapazieren damit. Jetzt wird es haarig, gell? Die Verse würde ich mir am liebsten sparen. Und da steht als Überschrift drüber Schlussfolgerung für den Wandel. Jetzt fängt er doch tatsächlich an, der Apostel Paulus, und tu diesen hochgeehrten und von Gott geliebten Ephesern, den Herausgerufenen, die ständig neu werden, im Geist wandeln und nicht mehr wie die Nationen leben, sagt er jetzt, was die machen sollen. Und damit auch uns. Darum, Schlussfolgerung, legt die Lüge ab. Da haben die Epheser noch gelogen, obwohl sie im Glauben standen. Hast du, solange du gläubig bist, nie gelogen? Ich gebe das hier zu. Ich habe meiner Frau gesagt, ich würde in der Stunde am Sonntag gerne einen Witz erzählen. Ich weiß nicht, ob ich mir das trauen kann. Gell? Aber da wir heute zu wenig sind, mache ich das trotzdem. Da war das kleine Fritzchen, gell, mit seinem Freund, und die haben im Ort gespielt, da vor dem Pfarramt. Und da finden die noch tatsächlich einen 50 Cent auf der Straße nach unserem Geld. Gell? Und jetzt kommen die in Streit, die beiden, wem das Ding nur gehört, der 50er. Und da sagen die, pass auf, wir machen eine Wette. Wer die größte Lüge erzählen kann, der kriegt den 50er. Und da kommt der Pfarrer aus dem Haus und hört das. Gell? Und da sagt er, aber meine Kinder, man tut doch nicht lügen, ich habe noch nie gelogen. Und da sagt Fritz zu seinem Freund, komm, gib dem den 50er, der hat gewonnen. Und das fiel mir hierbei ein, gell? Du siehst, an was man alles denkt beim Vorbereiten. Und daran siehst du doch, da ist was dran, gell? An solchen Witzen, in Anführungszeichen. Wenn Paulus doch den Ephesern sagt, legt die Lüge ab und spricht Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Wer ist denn mein Nächster? Im Moment meine Frau, dann noch Reinhold, hier ist der Heinz noch, gell? Also jetzt ist es die Versammlung. Wenn du an die Tankstelle gehst, ist es die Frau an der Kasse. Wenn du im Supermarkt stehst, auch egal wo du bist, der Nächste ist der, mit dem du gerade zu tun hast. Also leg die Lüge ab, redet Wahrheit mit deinem Nächsten. Das kann gelegentlich schwierig sein. Es ist besser, nichts zu sagen manchmal, als dass du was Falsches sagst. Aber versteht ihr, wir sind doch davon nicht frei. Natürlich will ich das nicht. Und wenn es passiert ist, sage ich mir hinterher, wozu war das wieder gut? Und ich sage zu meinem Herrn, hilf mir, dass das besser wird. Aber es ist doch eine Tatsache, dass das passiert. Warum schreibt der Paulus das den Ephesern, die so im Glauben standen, auch wenn sie dann die erste Liebe verlassen haben? Die waren da nicht alle schlecht. Oder dann sagt er im Vers 26, zürnt. Oh, zürnt, sagt er. Imperativ, ein Befehl, zürnt. Aber da steht hier, Grammatik ist wichtig manchmal, gell? Präsens passiv. Das heißt, es passiert dir. Lass dich nicht erzürnen. Gell? Du ärgerst mich, ich werde zornig. Gell? Das wäre das. Zürnt. Und dann steht noch was dabei, musst weiterlesen. Verfehlt nicht oder sündigt dabei nicht. Das steht dann im Imperativ Präsens. Also, wenn dir das passiert, aktiv, lass dich nicht provozieren. Gell? Du ärgerst mich und jetzt, Wunder kommen, nicht gleich explodieren. Ich dürfte zornig werden, aber ich sollte eigentlich nicht. Und jetzt muss man unterscheiden im Gesamtzusammenhang der Schrift. Was hat Jesus gemacht, als er in den Tempel kam? Und die haben da Geld gewechselt und Zeug verkauft. Da war auch zornig. Gell? Deswegen gibt es einen unserer Brüder im Süden des deutschsprachigen Gebietes, der behauptet, deswegen kann Jesus nicht Gottes Sohn gewesen sein, von Gott gezeugt. Der war nur vom Josef gezeugt. Da wäre sonst nie zornig geworden. Gell? Es geht hier um eine menschliche Regung, die wir unterscheiden müssen, wenn es um Zorngerichte Gottes geht. Ich kann also göttlichen Zorn nicht ausdrücken in meinem Leben. Dafür bin ich nicht berechtigt. Es ist seine Sache. Gell? Und aber menschlich gesprochen, mal zornig zu werden, das kann dir doch passieren. Ist dir das noch nie passiert? Aber ich kann nicht so lange zurückdenken. Gell? Vorhin hat mir einer unserer Brüder im Gespräch gesagt, du brauchst nur lange genug Auto fahren. Gell? Dann kommt der Moment irgendwann. Aber verfehlt dabei nicht. Wichtig, sündigt dabei nicht. Es geht nicht um heilsgeschichtlichen Zorn, sondern um eine Erregung. Und die kann man ja schließlich, wenn sie vorbei ist, dann vor den Herrn bringen und sagen, ja, ich habe was gelernt, gell? Ich hoffe, es passiert nicht wieder. Hilf mir dabei. Das geht noch weiter. Der Stehlende stehle nicht mehr. Vers 28. Ja, sind wir jetzt Diebe? Ist die Ekklesia, klaut die Ekklesia? Überlegen wir ganz genau. Ich nenne immer mal Beispiele. Wer von euch noch im Beruf steht und zu spät zur Arbeit kommt, hat den Arbeitgeber beklaut, gell? Die 10 Minuten Arbeitszeit, hast du ihm weggenommen. Oder wenn du heimlich früher gehst oder die Pause überziehst. Oder wie, denk an den Wald, gell? Während der Arbeitszeit Gespräche führen über die Bibel, ist nicht erlaubt. Das habe ich bei Zeugen Jehovas gelernt. Weil damit stehle ich dem Arbeitgeber Arbeitszeit. Also, Büroklammer mitnehmen, der Firma was kopieren, alles schon gemacht, gell? Also, Vorsicht, stiehl nicht. Überleg dir, was du machst. Auch Gläubige tun stehlen. Warum? Der Alte, das Biest schwimmt immer noch. Gell? Hat aber keine heilsgeschichtliche Auswirkung. Ich wiederhole es nochmal. Jetzt kannst du aber nicht sagen, das rumdrehen. Boah, dann kann ich auch weiter kopieren und Büroklammern klauen. Gell? Weil gerettet wärst doch. Ja, wenn du so denkst, dann gehörst du eh nicht dazu. So, dann nimm es in aller Bescheidenheit und Demut an und sag, ja, ich habe da einen Fehler gemacht, soll nicht wieder passieren. Aber es ist noch so. Also, wir wachsen darin. Vers 29, kein fauliges Wort geht aus eurem Mund hervor. Schon passiert? Ja, wie gerne reden wir über andere, gell? Das ist das Lieblingshobby von uns, gell? Über andere reden. Vorsicht. Oder Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist. Ja, wie geht denn das? Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem er versiegelt wundet. Jetzt sind wir unter dem Siegelschutz des Heiligen Geistes und machen lauter solche Zicken. Ja, wenn der Heilige Geist nicht nur eine Kraft ist, sondern wesenhafte Persönlichkeit Gottes darstellt, dann ist er schon betrübt, gell? Wie habe ich mich mit dem gemüht? Und er hat es noch immer nicht begriffen. Gell? Ich bin wieder da daneben. Also, wenn er das den Ephesern schreibt, kann das doch auch uns passieren. Also Vorsicht bei solchen Dingen. Oder 31. Alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei, Lästerung sei von euch weggetan. Oh, ist das nötig? Ist das bei uns nötig? Ja, da gibt es Riesenunterschiede. Meine Frau ist da unheimlich geduldig und so, die wird so schnell nicht grimmig. Aber bei mir ist das schon schwieriger, gell? Da muss ich schon aufpassen. Und ich rede nur von mir. Du kannst jetzt bei dir in der Geschichte wühlen, ob es dir auch mal gelegentlich passiert, dass du Krimi schlüsst. Also wir merken, wir müssen unterscheiden zwischen dem heilsgeschichtlichen Wirken Gottes in unserem Leben innerhalb des neuen Menschen und dem heilsgeschichtlichen Wirken Gottes, was den Alten betrifft. Der Alte ist unwirksam, die Heilsgeschichte betreffend, wirkt sich aber im Umgang mit Menschen noch aus. Deswegen steht im letzten Vers 32, werdet aber hinein ineinander, milde im Innersten wohlwollend, erweist einander Gnade, so wie auch Gott in Christus euch Gnade erweist. Das ist schön. Also jetzt geben wir uns Mühe, mit unseren Geschwistern milde umzugehen. Oh, du ärgerst mich, jetzt könnte ich explodieren, gell? Jetzt muss ich dran denken, Epheser 4, 32, reagier mal milde, gell? Weil Gott in Christus hat mir da auch milde erwiesen. Und das dürfe ich jetzt weitergeben. Und da bewahrheitet sich ganz klar 2. Korinther 3,18, mit aufgedecktem Angesicht schauen wir den Christus an, und was passiert? Wir widerspiegeln ihn in unserem Leben. Ich sage immer, wir kennen das mit dem Knopfloch, er muss wenigstens aus dem Knopfloch ein wenig rausgucken. Gell? Und wenn mir das gelingen darf mit seiner Hilfe, dann bin ich schon glücklich. Also wir dürfen einander Gnade erweisen. Was fängst du jetzt mit dem Thema an? Wie ist das jetzt? Wie ist das Thema? Ihr wandelt nicht mehr wie die Nationen. Stimmt das jetzt? Kannst du das von dir sagen? Ja klar, gell? Wir wandeln nicht mehr wie die Nationen. Wir sind weniger zornig, wir regen uns weniger auf, gell? Wir sind wachstumlich besser geworden, es hat sich eine Menge geändert, wir wandeln nicht mehr so wie früher. Gibt es dafür gute Gründe hier auch bei der Argumentation des Paulus? Ja, er zeigt uns ganz deutlich, vor allem in Versen 22 bis 24, dass das ein wachstümlicher Prozess ist in meinem Leben. Ich bin also nicht fertig, sondern ich werde fertig gemacht, sagst du immer, gell? Ich werde fertig gemacht. Und das ist ein Prozess und der dauert an. Lasst uns in diesem Prozess bedenken, dass Gott es ist, der wirkt. Und, Philipper 2, Vers 12, ich werde nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, lass Gott an dir wirken. Amen.
Amen.